Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Ende der 1970er Jahre wollte das Filmstudio Paramount Pictures die Idee der von 1966 bis 1969 in 3 Staffeln ausgestrahlten Science-Fiction-TV-Serie Star Trek erneut aufnehmen. Phase 2, also Phase 2, war der Titel und sollte die meisten der bekannten Gesichter wieder hervorbringen. Nach langem Überlegen entschied man sich gegen das Fernsehformat und für ein Kino-Event. Durch Star Wars malte man sich große Chancen, aus einem Hit zu landen. Man nahm die bereits erbauten Kulissen für Phase 2 und in etwa auch die gleiche Story der Pilotfolge und realisierte 1979 Star Trek The Motion Picture, inszeniert von Robert Wise. Bei der Kritik und den Fans weniger gelobt, wurde der Film dennoch ein kommerzieller Erfolg. Für eine Fortsetzung wollte man aber wegen der schlechten Rezeption weniger Geld investieren. Statt ca. 40 Millionen Dollar stellte Paramount lediglich 11 Millionen zur Verfügung. Eigentlich als Fernsehfilm geplant, wurde dann doch schnell eine weitere Kinoauswertung bevorzugt. Bereits weit im Vorfeld sorgte der zweite Star Trek Kinoausflug für Furore. Allen voran, der an die Öffentlichkeit gesickerte Tod von Mr. Spock sorgte von Unmut bis hin zu Morddrohungen. Leonard Nimoy, der Spock spielte, war bereits für Phase 2 nicht mehr bereit gewesen, vor die Kamera zu treten und sagte nur zu, da man das Projekt in einen Kinofilm umwandelte. Beim zweiten Star Trek Film war er auch nur dabei, da seine Rolle ableben sollte. Der neue Produzent Harv Bennett konnte wegen des geringen Budgets keine großen Sprünge machen und doch gelang es ihm, den Vorgänger inhaltlich und optisch qualitativ zu übertreffen. Star Trek The Motion Picture stand für sich allein. Die Story bezog sich durch die Charaktere und das Raumschiff USS Enterprise zwar unabdingbar auf die Urserie, man wollte jetzt aber auch mehr Bezug auf die bereits erlebten Abenteuer nehmen. Auf der Suche nach einer ansprechenden Folge entschieden sich Bennett und sein Team für die Episode 22 der ersten Staffel, Space Seed. In Deutschland erschienen unter dem Titel Der schlafende Tiger. Hier stößt die Enterprise auf den Raumfrachter Botany Bay. An Bord finden sie die Besatzung in tiefen Kryoschlaf vor. 200 Jahre trieben sie so durchs All und nachdem der Anführer Khan erwacht, nutzt er die Hilfsbereitschaft Captain Kirks aus, um die Enterprise zu kapern und mit seiner eigenen Besatzung damit weiterzureisen. Kirk kann sich gegen den finsteren Widersacher behaupten und setzte ihn samt seiner Crew auf einem Planeten aus, wo sie fortan im Exil, aber immerhin menschenwürdig weiterleben konnten. Durch die zweite Verwendung von Khan wurde dieser zum Erzrivalen und mittlerweile trat er 3-mal in filmischer Form auf. In Space Seed, Star Trek 2, The Wrath of Khan und Star Trek Into Darkness. Sein Einsatz im zweiten Teil der neuen Abrams-Reihe war konsequent und kann auch als eine Art Remake von Zorn des Khan gesehen werden, da beispielsweise eine wichtige Szene in variierter, aber deutlicher Form wiederverwendet wurde. Khan ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Er und seine Mannschaft entsprangen einem Genexperiment, das einen effektiveren Soldaten hervorbringen sollte. Ausgestattet mit übermenschlichen physischen Kräften ist auch seine Mentalität gesteigert aggressiv. Personen, die ihm unterlegen sind, sieht er lediglich als Untermenschen an, die regiert oder zerstört werden müssen. Nachdem Kirk sich in der TV-Episode gegen ihn behaupten konnte, trifft er durch einen Zufall 15 Jahre später in Star Trek Der Zorn des Khan wieder auf ihn und Khan schwört Rache an ihm und der Crew der Enterprise zu nehmen. Kirk muss nun verhindern, dass Khan seinen Plan ausführen kann und dass er das Genesis-Projekt nicht in die Hände bekommt. Genesis ist eine Art Bombe, aus der Leben entstehen kann. Wenn sie auf einen Planeten ohne jegliche Lebensformen detoniert, entsteht dort in kürzester Zeit eine grüne, blühende Welt. Wenn man Genesis aber auf einen bewohnten Planeten abwerfen würde, dann entstünde das neue Leben ebenfalls, aber alles andere vorher existierende würde vernichtet werden. Somit kann Genesis auch als Massenvernichtungswaffe eingesetzt werden. In Khans Händen würde sie auch zu diesem Zweck entfremdet werden. war der erste Kino-Star Trek entgegen dem populären Phänomen Star Wars keine Space-Oper, sondern eher ein tiefsinniges, poetisches Drama. So gestaltete der noch junge Regisseur Nicholas Meyer einen düsteren Rache-Thriller, der am Ende zwar finanziell etwas weniger erfolgreich war als der erste Teil, durch seine geringeren Ausgaben aber mehr Einnahmen für das Studio einbrachte. Neben dem Hervorheben vom militärischen Duktus der Föderation war besonders das Älterwerden der Darsteller und ihre Figuren ein Thema, das mit reichlich Augenzwinkern, aber auch ernsten Tönen integriert wird. So heißt es dann auch, gleichermaßen abfertigend und auch sehnsüchtig, sich im Weltall herumzutreiben, das ist doch was für die Jugend. Der Zorn des Khan gilt unter Trackern und Filmkritikern gleichermaßen als einer der stärksten Filme der Kinoreihe und generell als wichtigster Vertreter, denn er sicherte durch den breiten Zuspruch den Fortbestand des Franchise und auch die Mitwirkung der alten Crew. Dan Nimoy fand das Ergebnis so gut, dass er sich entschied, Spock weiterzuspielen, und er durfte seine Auferstehung im dritten Teil auf der Suche nach Mr. Spock selbst inszenieren. Der Zorn des Khan ist in vielerlei Hinsicht ein gelungener Science-Fiction-Film. Zwar wurde an allen Ecken und Enden gespart, aber dennoch besitzt er einen Look, der diesen Umstand nicht erkennen lässt. Die Special Effects wurden größtenteils von Industrial Light and Magic erstellt. Die waren zwar etwas teurer als die Konkurrenz, aber man gab lieber woanders weniger Geld aus. Das Modell der Enterprise war beispielsweise nicht erneuert worden. Kulissen und Requisiten liehen sich aus anderen Produktionen oder dem Fundus aus. Selbst aus dem Katastrophenklassiker Flamme des Inferno bediente man sich. Das Raumschiff USS Reliant wurde aber neu entworfen. Die Forschungsbasis Regula 1 hingegen wurde aus Star Trek The Motion Picture recycelt. Die Fotomontagen und gemalten Hintergründe der Genesis-Höhle, die eine landschaftlich harmonische Naturvielfalt präsentieren, sind ein Augenschmaus und würden als Standbilder in Galerien auch sehr gut funktionieren. Der Genesis-Effekt, der in einem Infofilm zu sehen ist, bot dann sogar tricktechnisches Neuland. Diese etwa 30-sekündige Sequenz ist komplett mit dem noch sehr neuen CGI verwirklicht worden und sollte noch lange von sich reden machen. Die Kostüme stechen auch hervor. Es fand ein ganz neuer Stileinzug. Die rot-weißen Uniformen bestechen durch ein robustes Aussehen und sind modisch geschnitten. Eine klare Verbesserung zur Serie und dem Kinodebüt. Beim Score bediente man sich des neuen Talentes James Horner. Er ging aus B-Movies von Roger Corman hervor und war für einen schmalen Dollar zu haben. Er platzierte auch das markante Thema von Alexander Courage wieder zentral im Soundtrack, auf das man im Vorfeld verzichtet hatte. Seine Musik ist stark und stimmig. Star Trek: The Wrath of Khan, so der englische Originaltitel, ist ein großer Exponent seines Genres und Gene Roddenberrys Universum, auch wenn der mit vielen Entwicklungen in dem Film nicht zufrieden war. Er besticht durch seine direkte und schnörkellose Optik, seine schlichte, aber erwachsene Thematik und der sympathischen Mannschaft der USS Enterprise. Dem dramatischen Finale und einem subtilen Witz, der nie die Oberhand erlangt, sondern sich geschickt unterordnet. Und Khan, Noonien Singh, gespielt von Ricardo Montalban, ist das personifizierte Böse und darf sich zum eindringlichsten und härtesten Widerpart der Filmgeschichte zählen. Auf Blu-ray ist nun auch der 3 Minuten längere Director's Cut erschienen. Zugegeben vermag dieser nicht die Stimmung der Kinofassung zu verändern oder etwas ganz Neues hinzuzufügen, aber egal in welcher Form auch immer, Star Trek 2 von 1982 ist ein Pflichtfilm, der auch ohne Vorkenntnis und dem Sichten der zugrunde liegenden TV-Episode verständlich ist. Ein kleines Meisterwerk mit großen Momenten, ein Science-Fiction-Fest, das man gesehen haben sollte und dessen Anschaffung ungetrübt begangen werden kann. Logbuch Ende.